Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Diversify. Heute ist die Premiere, die allererste Folge zum Thema Diversify-Lehre. Es geht heute um Rassismuskritik, Antidiskriminierung, Lehre und MultiplikatorInnen sein. Und mein Name ist Sophia Mintre, ich bin Projektkoordinatorin des Projekts Diversify, diversitätsbewusste Mediengestaltung, eine OER, Open Educational Resource, also in leichten Worten eine Internetseite, ein Blog, zu finden unter blogs.hu.de diversify. Das packen wir euch auch noch in die Shownotes. Und das Ganze ist ein Projekt der HU, der Hamburg Open Online University und der HAW Hamburg. Und gefördert wird dieses Projekt zudem von dem Klausen-Simon-Fonds für Wissenschaft und Hochschule. Die OER Diversify ist eine Selbstlernplattform. Alles wird unter CC-Lizenz veröffentlicht, ist also frei verfügbar, verwendbar und veränderbar teilweise. Und es geht um die Bereiche Antisemitismus, Rassismus, Gender, Ableismus, Klassismus sowie übergeordnete Themen in Bezug auf diversitätsbewusste Mediengestaltung. Ich selber begleite das Projekt seit 2020 und habe am meisten über die zahlreichen Kooperationen, Begegnungen und Gespräche gelernt und bin daher total dankbar, dass wir heute die Gelegenheit haben, ein solches Gespräch aufzuzeichnen und einfach von einem Gespräch zu lernen, zuzuhören, aktiv zuzuhören und ein Gespräch hörbar zu machen und zugänglich zu machen. Zu meiner Positionierung: Ich bin weiß positioniert, eine Cis-Frau, Mutter, das finde ich auch immer noch eine ganz wichtige Kategorie. Meine Klassenherkunft und meine Klassenposition unterscheiden sich ein wenig und verändern sich in dem Prozess. Und jetzt möchte ich Ihnen und euch auf jeden Fall meine Gästin vorstellen, die hier angereist sind, beziehungsweise dass sie sich selber vorstellen, und zwar Luik und Jinan. Und ich gebe das Wort weiter. Magst du dich selber vorstellen? Was hast du, wie heißt du, was ist dein Pronomen, was machst du beruflich und wie bist du gesellschaftlich positioniert?
Ja, hallo, ich heiße Jinan. Mein Pronomen sind sie, ihr. Ich positioniere mich als Cis-Frau of Color. Ich bin akademisiert und arbeite als politische Bildungsreferentin bundesweit im Kontext von Rassismuskritik und Empowerment und Antidiskriminierung. Bis vor kurzem habe ich noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Hochschule in einem Forschungsprojekt zu rassistischer und rechtsextremer Gewalt gearbeitet und davor ein paar Jahre in einer Antidiskriminierungsstelle in NRW. Aktuell gestalte ich viele nonformale Bildungsangebote, aber auch Lehrveranstaltungen an verschiedenen Hochschulen Deutschlands.
Ja, Luik, magst du dich vorstellen?
Ja, sehr gerne. Genau. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Luik. Genau, dieser Name kommt aus der Bretagne, aus Paris. Aber ich bin Pariser Vorstadt groß geworden. Mein Pronomen ist er. Ich bin auch akademisiert, aber ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Und in Hamburg bin ich als Bildungsreferent im Bereich Empowerment und Antidiskriminierung und antischwarzer Rassismus. Und auch freiberuflich als Bildungsreferent unterwegs mit Schwerpunkt Rassismuskritik. Und ich freue mich auf heute und ich bin gespannt auf unseren Austausch.
Ja, ich freue mich auch richtig, dass wir es geschafft haben, hier vor Ort zusammen zu sein und dass ihr offen seid für ein Gespräch. Und bin total dankbar und gespannt auf diesen Tag. Luik, möchtest du noch was zu deiner Positionierung dazu hinzufügen?
Ja, stimmt. Genau. Ich habe schon gesagt, mein Pronomen ist er, ihn. Und ich werde als Schwarzperson gelesen. Bin ich auch schwarz? Ich positioniere mich selbst auch als schwarze Person. Genau. genau, in der Diaspora, genau, jetzt in Deutschland oder in Frankreich, genau, aber ja.
Genau, ich finde, also ich frage das so konkret nach, weil wir in dem Themenbereich einfach unterwegs sind und das, glaube ich, nochmal wichtig ist zu benennen, dass ihr ja aus verschiedenen Rollen sprecht, so, ne, einmal irgendwie aus der Expertise als Menschen mit Rassismuserfahrungen, aus der Expertise als Empowerment-TrainerIn, also als Referentin oder Person, die in der Bildungsarbeit quasi lehren oder ne, Menschen weiterbilden und auch aus der Expertise einfach aus der Arbeit mit MultiplikatorInnen im Bereich Antidiskriminierung und Rassismuskritik, wenn ich das soweit richtig verstanden habe. Und jetzt interessiert mich natürlich total, wie seid ihr dahin gekommen, heute das zu machen, was ihr heute macht? Und zu eurer beruflichen Tätigkeit, also wie war euer eigener Werdegang, wie war dein Weg in diese Tätigkeit als Empowerment-TrainerIn im Bereich Rassismuskritik unterwegs zu sein? Also was war vor allem erstmal die Motivation und wie habt ihr angefangen?
Ja, ich kann gerne anfangen. Wenn ich mich erinnere, genau, besonders als ich genau vor 12 Jahren vorher in Pariser Vorstadt gelebt habe, ich hätte nie gedacht, dass ich in diesem Bereich arbeiten würde. Ich glaube, da, weil es eigentlich so, ich komme von einem sehr diversen Umfeld und eigentlich diese Frage von Empowerment war vielleicht alltäglich und in Begegnung mit Familie, Freundinnen. Und als ich nach Hamburg gekommen und ich habe angefangen, als Bildungsreferent zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass ein Bildungsangebot zu machen, macht mich immer wieder sichtbar. Und dafür brauchte ich einen Reflexionsraum für mich selbst, dass ich, ja, dass ich meine Arbeit reflektieren, aber dass ich auch reflektieren könnte, ein Ort, um zu reflektieren, einen Umgang zu finden mit dem Reproduktion, was im Seminar stattfindet. Was ich am Anfang, das hat mich gestört, dann mit dem Zeit, ich glaube, für mich war es, Menschen brauchen Lernen, um zu lernen, darf man auch, genau, auch Fehler machen oder ich weiß nicht, viel auf das richtige Wort, aber auf jeden Fall da im Prozess zu sein. Und das heißt, meine Rolle war es auch, als Bildungsreferent es auszuhalten. Und ich hatte gemerkt, ich hatte Schwierigkeiten, es auszuhalten. Und ich brauchte Austauschraum, ich brauchte Menschen, ich brauchte Vernetzung. Und ich habe dann angefangen, meinen eigenen Raum aufzubauen und auch für mich selbst als professionell, aber auch in meinem Seminar immer wieder machtkritische Themen zu platzieren und auch im Team habe ich angefangen zu fordern, dass wir es machen und dass mein Team hinter mir auch steht und genau, ja, vielleicht erstmal so und aber würde ich sagen, das war erstmal nicht selbstverständlich oder nicht ein Wunsch, in den Bereich reinzugehen, aber mehr ein Muss, weil als schwarze Cis-Mann vor einer Gruppe zu steht mit seinem Akzent, genau, passiert einfach ganz viel Reproduktion und da ich hatte auch einen Willen zu handeln und auch vielleicht genau Gedanken in Bewegung zu bringen.
Ja, vielen Dank fürs Teilen. Das sind, glaube ich, schon ganz viele wichtige Punkte, ne? Also Sichtbarkeit, Reflexionsräume, Vernetzung, Fehler, aus Fehlern lernen oder Fehler als Bestandteil oder Anfang von dem Lernprozess zu begreifen, aber auch zu fordern und Reproduktion entgegenzuwirken. Jeanine, magst du etwas dazu sagen, wie deine Motivation war, in dem Bereich tätig zu werden oder wie du angefangen hast?
Ja, vielen Dank fürs Teilen, Luik. Bei mir war es eine Mischung aus Notwendigkeit und Zufall vielleicht. Ich war ganz lange relativ verloren, was Visionen anging Ich bin zwar akademisiert, aber ich komme aus ArbeiterInnen- bzw. Armutsverhältnissen und hatte nie eine Perspektive, welche Rolle ich in dieser Gesellschaft einnehmen könnte. Und im Laufe meines Studiums, was ein geisteswissenschaftliches Studium war, habe ich mich irgendwann mal mit Sprache und Macht beschäftigt. Es gab eine Dozierende, eine schwarze Dozierende aus den USA, die an der Intersektion zu Sprache, also Language, Race und Gender gearbeitet hat. Und das hat plötzlich ganz viel Sinn gemacht für mich. Und das war das erste Mal, wo ich mich nicht mehr so verloren gefühlt habe, als ich an dieser Schnittstelle selber auch arbeiten konnte und ich dadurch auch Gesellschaftsverhältnisse besser verstehen konnte. Und nach dem Studium war ich auch über eine längere Zeit noch arbeitssuchend und habe eigentlich mit einem ehrenamtlichen Angebot in einem Jugendzentrum angefangen, wo ich mit Jugendlichen of Color letztendlich ein Empowerment-Angebot gemacht habe, wo wir zusammen einen Internetblog gestaltet haben. Parallel komme ich eigentlich aus einem feministischen Diskurs und habe festgestellt, dass aber der feministische Diskurs, so wie wir hier ihn auf jeden Fall an Hochschule oder im akademischen Bereich lernen, ein weißer feministischer Diskurs ist. Und ich habe mich da irgendwann mal nicht mehr gesehen gefühlt und auch die aktivistischen, politischen Kontexte haben verschiedene Perspektiven, die mir wichtig waren, nicht gesehen. Zum Beispiel Erfahrungen von Rassismus und auch von Migration, sodass ich mich irgendwann mal da auch ausgeschlossen gefühlt habe und mich da auch abgewandt habe und andere Räume gesucht habe. Und dann habe ich in einer Jugendbildungsstätte angefangen, noch parallel zu arbeiten. Wir haben verschiedene Angebote gemacht zur Berufsorientierung, aber auch zu verschiedenen Themen wie Klimawandel, sexualpädagogische Angebote. Und das hat mir so Grundlage für nonformale Bildungsangebote gegeben. Und von da aus ging es durch Vernetzung. Ich bin irgendwann mal bundesweit auf Veranstaltungen gewesen, auf Tagungen. Ich habe Weiterbildung gemacht, selber an ganz vielen Workshops teilgenommen und habe dadurch viele Menschen kennengelernt, unter anderem ja auch Luik. Wir haben uns beispielsweise in einem ganz anderen Kontext kennengelernt. Und dadurch hat sich das aufgebaut, dass ich in die nonformale Bildung gekommen bin. Auch über Kontakte bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Eine Struktur, die ich vorher nicht verstanden hatte, weil das schon recht hochschwellig ist. Und ich bin auch nicht mit Bildungsangeboten, also mit nonformalen Bildungsangeboten groß geworden. Also als ich in der Schule war, haben wir an keinen Workshops teilgenommen. Und plötzlich war ich da. Also, und eigentlich, dass auch der Schwerpunkt Rassismuskritik und Empowerment geworden ist. Es hat sich aus einer Notwendigkeit ergeben, weil es dringend ist und ich mich da auch immer weitergebildet habe und dann diese Aufgaben übernommen habe und diese Schwerpunkte übernommen habe und auch für mich entschieden habe, dass es in Ordnung ist, wenn ich diese Schwerpunkte jetzt erstmal mache und vielleicht andere Schwerpunkte auch außen vor lasse.
Ja, wow, vielen Dank. Das war viel und gleichzeitig so viel Wertvolles. Ich habe so rausgehört, dass es irgendwie eine Mischung aus Notwendigkeit und Zufall war, ne? Aber auch durch bestimmte Einflüsse von außen oder von Bildungskontexten, wo es dann auf einmal ein Angebot gab, was dich angesprochen hat und dann auch ein Stück weit sich entwickelt hat, eine Haltung zu finden, die sich verändert hat. Also ne, dieses Kommen aus einem feministischen Diskurs, da zu merken, das passt nicht mehr. Und dann sich andere Räume aktiv zu suchen vielleicht auch. Und wieder, ne, Luik, was du auch schon gesagt hast, Vernetzung, Kontakte und weiter da dranbleiben. Und ja?
Also komme aus so einem weißen feministischen Diskurs eigentlich, vielleicht das, um nochmal zu korrigieren, weil es gibt natürlich auch feministische Diskurse, die halt insbesondere von schwarzen Flinter geprägt sind, die ganz anders sind als so weiße feministische Diskurse, wie sie hier noch immer sehr, sehr vorherrschend sind.
Ja. Was mich noch interessiert, was du jetzt so als letztes angesprochen hast, wie du dazu kamst, den Fokus zu setzen auf Rassismuskritik, aus der Notwendigkeit und aus der Dringlichkeit, das einfach zu sehen. Und da interessiert mich noch, wie das bei dir war. Also wie kamst du dazu, so eine Haltung zu entwickeln oder welche Fragen hast du dir gestellt, dass du dahin kamst?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, wenn ich es versuche, es zu sortieren, weil wenn ich es konkrete Situation denke, ich bin im Seminar, es gibt eine Reproduktion von Rassismus und manchmal war auch Reproduktion von antischwarzer Rassismus, das heißt, ich bin selbst betroffen von der Situation, was im Raum passiert und ich möchte auch die Personen, die auch betroffen davon sind im Raum, unterstützen. Und ich glaube, da sehe ich die Notwendigkeit, dass ich merke, von wo für mich und für die Teilnehmenden, die in meinem Seminar sind, wollte ich handlungsfähig werden. Und eine Möglichkeit war für mich, meine Position nicht nur als Opfer in der Situation zu sein, aber auch meine Position als Trainer zu nutzen, als Bildungsreferent in der Institution festangestellt zu sein, um Angebot aufzubauen. Genau, und ich glaube, das war einerseits eine Herausforderung, gleichzeitig war es eine Chance, weil ich war frei, ich könnte einfach mein Angebot stricken, wie ich es wollte und dann habe ich mich entschieden, auch in diese Richtung etwas aufzubauen, aber ich glaube, da von der Notwendigkeit zu sehen, ich sehe das, vielleicht die Kollegen sehen das nicht und ich möchte, dass es in Bewegung geht, dass die Situation sich bewegt, in welche Richtung, wie schnell, dann habe ich mit der Zeit gelernt, zu sagen, von wo, okay, ein Angebot zu machen, ist bleibt ein Lernangebot, sonst könnte angenommen werden oder nicht. Und ich glaube, es ist eine Seite und die andere Seite ist für mich zu sorgen in meinen Institutionen und zu gucken, was ich brauche selbst als Person. Ja, und genau.
Es gibt noch eine Sache, die ich gerne zu dem, was Loïc gesagt hat, auch nochmal ergänzen würde. In der Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen war auch so eine Notwendigkeit, mich mehr und mehr mit Rassismus zu beschäftigen, weil durch die eigene Betroffenheit das ja auch ganz viel Raum eingenommen hat und ich dann auch die Dynamik von Rassismus und anderen Herrschaftsverhältnissen besser verstehen wollte einerseits, um mich mehr zu schützen, um auch Strategien zu verstehen, um auch anderen diese Angebote zu machen, also wie Rassismus reproduziert wird, weil auch im Bildungskontext, auch in Kontexten, die nicht den Schwerpunkt Rassismus haben, habe ich sehr viel Gewalt erlebt, weil ich oft auch die einzige Betroffene war oder die einzige Person, die Rassismuserfahrung macht in weißen Kontexten. Und das hat dazu geführt, dass ich mich in diesen Bereichen immer weiter gebildet habe, um besser zu verstehen einerseits und auch um besser argumentieren zu können, weil mir auch immer wieder Expertise abgesprochen wird. Das ist ja auch eine Strategie. Und je mehr ich mich da gebildet habe, desto besser konnte ich Strategien begreifen, die mich delegitimieren sollten, also die mir unterstellen wollten, dass ich keine Expertise und keine Ahnung habe. Und gleichzeitig habe ich mir dadurch natürlich auch noch mehr Expertise angeeignet. Und das hat das dann nochmal verstärkt, wieso ich auch zu bestimmten Kontexten Angebote gestalte. weil ich halt jetzt diese Expertise mitbringe. Und das ist auch so die Notwendigkeit, die ich auch meinte. Dadurch, dass du immer wieder delegitimiert wird, dass dir immer wieder Fachlichkeit abgesprochen wird, habe ich halt mich immer weitergebildet und immer weitergebildet, um zu vermeiden, dass mir das abgesprochen werden kann. Ich kann jetzt eigentlich auf alles antworten, was so an kritischen Rückmeldungen, in Anführungszeichen, zu den Kontexten Rassismus oder Empowerment kommt. Mhm. Macht das Sinn?
Ja, schon. Ich finde es auch sehr interessant, was du gerade gesagt hast, wie du dich auf dem Weg gemacht hast und wie du jetzt, wie du sagst, alles beantwortet kann. Aber es war ein langer Weg und es gab vielleicht auch, ich habe gemerkt bei mir, die Erwartung, dass ich es schon könnte.
Ja.
Das heißt, dass so, ich bin gestartet und als schwarz cis Mann und dann es wird erwartet, dass ich für mich selbst quasi ein Empowerment-Raum schaffen könnte, dass ich für andere Lernangebot machen kann und dass ich andere empowern kann. Und ich finde es wichtig, der Punkt, von wo du hast dich immer wieder weitergebildet, um auf den Moment zu kommen. Und keine Ahnung, ich bin heute 37 und das hat ein paar Jahre gedauert, würde ich schon sagen. Und ich bin immer noch im Prozess. Aber ich finde es auch wichtig, dass dieser Prozess und das ist von die Positionierung sagt nichts dazu. Das ist ein Lernprozess für sich selbst.
Besonders weil Rassismus etwas ist, von dem ja alle Leute meinen, dass sie etwas dazu sagen können. Und aus einer Betroffenheit heraus ist es ja auch so. Alle Menschen, die Rassismus erleben, können es schon klar benennen oder vielleicht auch nicht ganz so klar, aber alle können es benennen und wissen es, dass sie Rassismus erleben. Es wird aber abgetan, als ob es nicht auch eine Fachlichkeit oder eine Wissenschaft vielleicht auch dazu geben kann. Es wird wie so eine Pseudowissenschaft, sage ich mal, verkauft. So ein bisschen wie Sprache merke ich das als Sprachwissenschaftlerin, dass viele Leute denken, Sprache ist einfach Absenderin, Nachricht, Empfängerin. Aber Sprache ist viel komplexer als das. Hm. So funktioniert Sprache eigentlich nicht. Und genauso ist halt Rassismus. Also Rassismus ist komplexer als das, was oberflächlich dargestellt wird. Besonders in der Intersektion mit anderen Herrschaftsverhältnissen. Und ich sehe es auch so, dass ich da auch noch lange nicht ausgelernt bin.
Ja, das finde ich auch noch so eine Frage im Anschluss, ne? Weil ihr seid euch ja beide total bewusst mit, ne, sozusagen die ganzen Intersektionen, die da mit reinspielen, aber trotzdem diesen Fokus auf Rassismuskritik zu haben und gleichzeitig, wie geht ihr in Workshops damit um, sozusagen für die anderen Themen, die wahrzunehmen oder inwiefern spielen die eine Rolle?
Ja, ich finde, das ist eine wichtige Frage, die sich immer stellt, weil zum Beispiel wir haben jetzt, ich habe klar diese Schwerpunkt Rassismuskritik und trotzdem könnte in meinem Seminar Antisemitismus passieren und ich bin auch zuständig dafür. Das heißt so, und ich glaube, da mir geht es darum, auch so natürlich eine Sensibilität haben für die unterschiedlichen Themen, auch eine bestimmte Expertise, aber auch Entscheidungen zu treffen, um eine Möglichkeit zu haben, Themen zu vertiefen. Das heißt, ich finde, es wird viel über Rassismus gesprochen, aber es gibt wenige Raum, wo kann man über Rassismus lernen und da auch um ein Lernangebot zu gestalten, es braucht Zeit, es braucht auch Beziehungsarbeit. Und ich glaube, da ist es für mich, über Rassismus Lernangebot zu machen, ist auch eine Chance, um über andere Formen von Diskriminierung zu sprechen und trotzdem einen Fokus zu haben mit etwas zu starten, würde ich sagen. Und dann die anderen Themen kommen und das ist ein Anlass, und aber dann auch ein Thema zu vertiefen zu können. Und ich glaube, da ist für mich, ich sehe die andere Diskriminierungsformen, alle funktionieren nur zusammen. Ich, genau, Arbeiter zu sein, schwarz zu sein. Aber genau, das ist die Kategorie, wo ich deprivilegiert bin, aber Akademiker zu sein, Cis-Mann zu sein, alles spielt zusammen immer eine Rolle. Und es geht eher nur darum, Räume zu haben, um zu sortieren, um Sachen zu differenzieren, um zu lernen und danach aber weiter alle unterschiedlichen Formen wahrzunehmen und eigentlich für eine andere Welt zu kämpfen, quasi für die Vision weiter zu kämpfen. Aber ich glaube, da Räume anzubieten, um Zeit zu haben, um zu differenzieren, weil diese Räume sind sonst nicht da. Es ist vielleicht nicht in der Familie oder in der Schule oder so. Und dann, genau, da einen Beitrag mit Rassismus sich beschäftigen zu können, lernen zu können, es zu vertiefen und auch über andere Formen von Diskriminierung zu lernen, weil ich glaube, da funktioniert es immer zusammen. Nur es braucht manchmal einen Fokus, um ein Thema zu vertiefen.
Ja, vielen Dank. Ich kann da ganz viel anknüpfen. Ich gehe ganz klar davon aus, dass kein Raum frei von Herrschaftsverhältnissen ist und dass wir auch in Räumen, in denen gerade der Schwerpunkt Rassismus ist, andere Herrschaftsverhältnisse sehr wirkmächtig sind und auch reproduziert werden und werden können. Für mich ist eine Strategie, von Anfang an transparent zu machen, dass es passieren kann, dass auch in geschützteren Kontexten Diskriminierung passieren kann und ich nicht den Anspruch habe, das zu vermeiden, also natürlich nicht den Anspruch, dass wir aktiv diskriminieren, aber dass, wenn das passiert, wir vielleicht einen Raum schaffen können, in dem wir das aushandeln können und davon lernen können. Und das ist ja auch etwas, was du immer sagst, ne? Lernräume tatsächlich zu gestalten. Und weil wir wissen, dass wir alle in rassistischen und anderen Herrschaftsverhältnissen sozialisiert sind, finde ich es wichtig, diese Lernräume auch dementsprechend so aufzubauen. Erst einmal mit dem Wissen, dass auch in diesen Räumen Machtverhältnisse wirken, aber auch, das ist beispielsweise ein Interesse, was ich habe perspektivisch, mehr und mehr auch so kritische Räume für eigene Lehrstellen aufzumachen. Also das heißt, wenn ich eine Betroffenheit an einer Stelle habe oder bestimmte Erfahrungswerte wie Rassismus an einer Stelle, dass ich trotzdem auch selber wahrscheinlich rassistisch handle und wie kann ich damit umgehen in dieser Gleichzeitigkeit? Oder ich habe die Erfahrung von Rassismus, gehe aber wahrscheinlich vielleicht sexistisch durch die Welt. Wie kann ich wie kann ich das reflektieren? Und das in geschützteren Kontexten, sodass es nicht von Dominanzstrukturen auch genutzt wird, um zu verschieben oder um bestimmte Problematiken zu verschieben auf marginalisierte Gruppen. Sexismus, seht ihr, das ist das Problem von denen. Wir haben das nicht mehr. Antisemitismus, seht ihr, das hat nichts mit uns zu tun. Doch, sehr wohl auch. Aber lasst uns trotzdem auch in anderen Kontexten darüber sprechen. Weiß nicht, ob das so viel Sinn macht.
Für mich macht das Sinn.
Ja, und die Frage von Instrumentalisierung, ich glaube, da so und nicht von der Angst von Instrumentalisierung, sich nicht selbst zu beschäftigen mit der Reproduktion von Gewalt, was könnte in die unterschiedlichen Communities passieren. Und das finde ich, du hast auf deinem Punkt, so, ich denke, eine kritische Männlichkeit, genau, dass so, es gibt viele Vorwürfe an schwarze Männer, dass sie laut sind, dass sie immer sauer sind und alles und so. Und das ist ein Teil von antischwarzer Rassismus und gleichzeitig, genau, schwarze Cis-Männer sind Männer, die auch Sexismus reproduzieren und genau Räume haben, um darüber zu sprechen, um auch Vertrauen haben zu sprechen, dass man auch wiederum lernen kann und über vielleicht seine Emotionen, seine Schwäche sprechen kann, aber auch über seine Verantwortung in der Welt, wo wir sind, finde ich auch als Chance quasi, aber es ist nicht, nicht selbstverständlich und es braucht auch Angebot dafür. Und die Angebote sind selten. Es gibt schon ein paar Angebote, aber könnte es noch mehr werden.
Mhm. Ja, total. Vielen Dank auf jeden Fall. Was mir noch einfällt, du hast gerade so benannt, welche Strategien du hast, um so Lernräume auch zu gestalten. Und ich weiß nicht, ob ihr, oder mich interessiert auf jeden Fall, ob ihr da nochmal drauf eingehen könnt, wie ihr das persönlich schafft, für euch ein angenehmes Lehr-Lern-Setting sozusagen zu schaffen oder einen Raum zu schaffen, in dem ihr euch wohlfühlt als Multiplikatorin, als Bildungsreferenten mit der eigenen Betroffenheit. Also wie schafft ihr das da, eine Atmosphäre hinzubekommen oder welche Entscheidungen trefft ihr?
Ja, ich finde, es ist eine wichtige Frage. Ich glaube, ich suche immer aus, mit wem ich würde arbeiten. Ich glaube, ich habe am Anfang, aber vielleicht vor 10 Jahren, das ist manchmal passiert, dass ich mit Menschen gearbeitet habe, wo ich die Person nicht ausgesucht habe. Aber jetzt zum Beispiel wie heute mit Ihnen diese Podcast zu machen, ist eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, weil oft mit Rassismus geht es darum, sich alleine zu fühlen. Und ob das ist in Empowerment-Raum oder in gemischte Räume, heterogene Räume, würde ich sagen, die Räume sind immer heterogen, aber wenn ich würde sagen, Menschen, die Rassismuserfahrung und Menschen, die keine Rassismuserfahrung, wenn ich diese zwei, wenn ich diese Kategorie mich angucke, ist mir sehr wichtig zu wissen, mit wem ich werde es machen, leiten. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist genug Motivation, um im Raum zu sein. Das heißt auch ein Check-in mit mir zu machen, zu merken, okay, habe ich Kraft, um in diese Räume, zu gehen? Fühle ich mich genau stark genug dafür? Wie bin ich emotional gerade aufgestellt? Finde ich, genau, das ist ein anderer Punkt. Ich weiß nicht, vielleicht erstmal so und hast du vielleicht andere.
Da ich seit einem halben Jahr komplett freiberuflich bin, ist es schon so, dass ich natürlich mir vorher immer überlege, möchte ich diesen Auftrag annehmen oder nicht. Aber ich bin nicht mehr ganz so frei, jeden Auftrag abzulehnen. Oder andersrum, ich mache jetzt doch noch mal eher Aufträge, die ich in anderen Kontexten vielleicht nicht direkt machen würde, aufgrund von so den finanziellen Verhältnissen. Einen wichtigen Punkt, also Grundlage tatsächlich ist so, mit wem mache ich das, was du auch gerade gesagt hast, Luig. Und dann gehe ich auf jeden Fall ganz krass in die Auftragsklärung, dass ich wirklich die Kontexte verstehe, wer ist die Zielgruppe. Für mich ist ganz wichtig, dass Teilnehmende freiwillig dabei sind. Ich mache eigentlich nichts mehr, wo Leute verpflichtet sind, hinzukommen. Also besonders, wenn es so Einführungssachen zu Rassismus oder Antidiskriminierung geht. Also Freiwilligkeit der Teilnehmenden, genauso Rahmenbedingungen sind mir ganz wichtig. Und klar ist, bloß weil ich etwas fordere, heißt nicht, dass es auch so umgesetzt wird. Ich hatte das jetzt Anfang der Woche, dass parallel zu einem Empowerment-Workshop auch ein Antirassismus-Workshop mit weißen Teilnehmenden aus einer Gruppe stattfinden sollte. Und ich hatte schon klar gesagt, dass die Workshops getrennt voneinander sein sollten. Dennoch haben die VeranstalterInnen das so gemacht, dass beides auf einem Flur stattfand und in den Pausen ist es halt zu großen Konflikten gekommen. Und das ist natürlich, es geht eigentlich nicht, weil das geht halt auf Kosten von Menschen, die halt sowieso oft Gewalt erfahren. dann habe ich es mir angewöhnt, in der Ausschreibung eigentlich so klar wie deutlich zu sein. Mach das nicht mehr, dass ich drumrum schreibe. Wenn es um Rassismus geht, geht es um Rassismus und nicht um Diversität. Mhm. Das wird oft gefordert, dass man das ein bisschen umschreibt. Ich sehe das nicht so, dass das sinnvoll ist, weil die Leute sollen sich einfach freiwillig anmelden. Und am Anfang jedes Seminars kläre ich Rollen. Besonders wenn ich Seminare zur Rassismuskritik gebe, leite ich oft mit einem Lernmodell ein und lade die Leute, die Teilnehmenden ein, sich außerhalb ihrer eigenen Komfortzone zu bewegen. Und ich bereite auch oft Reflexionsheftchen vor und leite auch ein, dass die Auseinandersetzung mit Rassismus auch Widerstand hervorrufen kann. Dadurch kann ich, wenn im Workshop Widerstand passiert, auch darauf verweisen, ja, ich habe das vorher gesagt, ihr befindet euch gerade hier in der Lernzone, vielleicht auch in der Panikzone, das ist total okay. Fühl nach, schreib in dein Reflexionsheftchen, aber nimm nicht den Raum ein. Also das ist eine Strategie, die ich für mich entschieden habe. Und wenn ich mit mehrheitlich auch weiß positionierten Menschen zur Rassismus arbeite, mache ich von Anfang ganz klar, ich bin hier die Expertin. Ich habe mich jetzt jahrelang damit beschäftigt. Ich habe mehr Wissen als ihr dazu.
Hm.
Das heißt, es ist alles okay, was ihr sagt, aber ich habe das letzte Wort. Und wenn ich im Empowerment-Kontexten bin, auch da versuche ich so viel wie möglich vorher klar zu machen. So, ich nenne das so ein Framing geben. Es gibt keine konfliktfreien Räume. Herrschaftsverhältnisse wirken auch hier. Und lasst uns versuchen, wenn etwas passiert, auch Konflikte auszuhandeln. Und da sehe ich aber meine Rolle so ein bisschen anders, da bin ich nicht die Expertin, da bin ich nur die Expertin in Anführungszeichen, dadurch, dass ich dem Raum Struktur gebe, aber alle Teilnehmenden sind dann genauso von ihren Erfahrungswerten die Expertinnen. Und das sind mir so, in den Workshops selber ist mir das wichtig.
Hm.
Das habe ich weit ausgeholt mal wieder.
Ja, finde ich sehr gut, das hat mich auch inspirieren, weil ich finde, was du gesagt mit dem Konflikt, da merke ich auch, mir hilft Konflikt als Chance zu sehen, als Chance etwas zu lernen, aber auch als Chance als Gruppen zu wachsen. Und das ist sehr herausfordernd für mich als Person, das zu begleiten. Aber ich glaube, durch die Jahre habe ich auch geübt, Konflikte zu begleiten, die in Gruppen passieren und auch mich Werkzeug zu holen. Ich arbeite zum Beispiel sehr gerne auf eine systemische Perspektive und ressourcenorientieren, wenn ich mit Problemen arbeite. Und das finde ich zum Beispiel, die systemische Ansatz ist eine gute Unterstützung, um Konflikt zu begleiten. Ich finde ein Aspekt, was mir wichtig ist, wie viel Zeit habe ich mit den Personen. Ich merke, dass so auch durch meine Nicht-Deutsch als erste Sprache brauche ich Zeit, um in Kontakt, in Beziehung mit dem Menschen zu sein. Und wenn ich wenig Zeit habe, dann bin ich mehr gestresst quasi. Und ich glaube, da ist es ein wichtiger Aspekt, weil mir geht es auch darum, Beziehungen aufzubauen, wenn ich Seminar aufbauen, wenn ich Seminar durchführen. Ein anderer Aspekt, der mir sehr wichtig ist, wenn ich freiberuflich unterwegs bin, ist, dass das Geld stimmt. Weil letztendlich, ich mache Lernangebot im Bereich Rassismuskritik, weil es ist mir wichtig auf einer politischen Ebene, aber es geht auch darum, dass meine Zeit wird gut honorieren und ich komme von einem Arbeiterverhältnis. Das heißt, ich mache es auch, um zu leben, zu überleben, in der Gesellschaft. Und deswegen versuche ich auch, unter bestimmte Sätze nicht kein Angebot anzunehmen, wenn ich das kenne. Und das ist auch eine privilegierte Position, es machen zu können. Aber es ist mir wichtig als Prinzip, dass mich nicht unter meinen Wert zu verkaufen und nicht für jeden Preis ein Angebot zu machen. Und genau, das, mir geht es darum, auch mich selbst ernst zu nehmen und auch mein Bedürfnis genau ernst zu nehmen.
Vielen Dank soweit. Ich habe gerade überlegt, was mich nochmal interessiert, auf die, wenn ihr euch jetzt zurückversetzt und nochmal quasi an den Anfang zurückguckt, wo ihr angefangen habt, in dem Bereich tätig zu werden oder euch zu professionalisieren, welche Fragen würdet ihr so mitgeben, die man sich stellen sollte? Habt ihr da etwas, was genau, was euch so rückblickend auffällt, so hätte ich mich das früher schon mal gefragt und hätte ich vielleicht eine bewusstere Entscheidung treffen können? Also einfach auch mit dem Hinblick auf, um MultiplikatorInnen oder Lehrende, die in dem Bereich tätig sind, ein bisschen mit an die Hand zu nehmen. Vielleicht gibt es etwas, wo ihr denkt, ja, diese Frage sollte man sich stellen. Fällt euch da was ein?
Vielleicht eine erste Frage, wie geht's dir? Wie geht's dir, wenn du im Seminar da sitzt? Wie geht's dir bei der Vorbereitung? Und dahin zu hören, zuhören über die Unsicherheit und da ein bisschen zu gucken, okay, was ist das als Unsicherheit? Und weil dann ist es auch eine Chance für sich selbst, aber vielleicht auch für sein Lernangebot, es sichtbar zu machen. Als ich es das Thema vorbereitet habe, war ich unsicher in diesem Bereich, um euch es zur Verfügung zu stellen, weil ich hatte Befürchtungen oder weil ich merke, ich bin nicht so oft geübt, so mit diesem Thema umzugehen oder diese Frage von wo. Im Seminar hat man ein Unwohl vielleicht und dann es auch im Kontakt mit sich zu sein, ist es auch eine Chance, es transparent zu machen für Teilnehmende und es nicht so, ich weiß nicht, wie man es sagt, Überspiel oder das so in eine Rolle zu denken, ja, alles ist perfekt. Weil ich glaube, da mein Gedanke ist es immer ein Prozess, ein Lernangebot anzubieten und durch diesen Prozess wir lernen auch durch unsere Emotionen, unsere Körperreaktionen und deswegen auch diese Frage, wie geht es dir bei der Vorbereitung, wie geht es dir, während du das machst und auch Zeit zu nehmen und vielleicht Gedanken aufzuschreiben und danach zu gucken, okay, was könnte das sein für ein Lernangebot?
Vielen Dank. Daran anknüpfend die Frage, mit wem will ich arbeiten als Zielgruppe? Und welche Inhalte will ich überhaupt machen? Manchmal fragen mich Teilnehmende, ja, ich schreibe bald meine Bachelorarbeit oder ich würde gerne meine Masterarbeit schreiben zum Thema Rassismus. Und dann sage ich denen eigentlich eher, mach doch eher was in Richtung Widerstand und Empowerment, weil sich 3 Monate mit den negativen Aspekten von Rassismus so beschäftigen oder 3 Monate mit den Formen von Widerstand und Empowerment im Kontext von Rassismus zu beschäftigen, ist ein Unterschied. Und das denke ich auch so, was die Inhalte unserer Arbeit angeht. Genau, was möchte ich eigentlich, welche Angebote möchte ich gestalten? Und die Zielgruppe ebenfalls. Wen möchte ich erreichen? Zum Beispiel diese Frage von Freiwilligkeit, die habe ich über die Jahre gelernt, dass ich nur noch mit Menschen arbeite, die sich freiwillig anmelden und nicht mehr mit Menschen, die gezwungen werden, irgendwo hinzukommen, zu Pflichtveranstaltungen oder ähnliches. Und für mich ist der ganz große Bereich so Auftragsklärung. Was ist mir wichtig, bevor ich etwas annehme? Was möchte ich wissen? Und da wirklich gut nachzufühlen. Ja, was brauche ich denn, damit ich ein gutes Angebot gestalten kann? Und vorher so viel wie möglich abfragen und klären, ob diese Bedingungen erfüllt werden können.
Wow, ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Und ich frage mich noch so aus der Arbeit mit anderen MultiplikatorInnen, was beobachtet ihr für Bedarfe und Herausforderungen in der Arbeit mit Empowerment-TrainerInnen sozusagen? Das fände ich noch eine spannende Frage von euch zu hören. Was fällt euch auf?
Ja, ich glaube, ich habe das am Anfang gesagt, dieser Bedarf, sich zu vernetzen. Da Rassismus macht einsam und da einen Raum im Austausch zu kommen, einen Raum, um eine Resonanz zu bekommen, auch auf eine fachliche Ebene, didaktisch, wie macht man das überhaupt, aber auch menschlich eben, okay, du fühlst dich auch davon betroffen, okay, das tut dir auch weh, in solche Räume zu sein, auch wenn wir dafür bezahlen, auch wenn du die Rahmenbedingungen auch mitbestimmen könntest, da auch diesem, auch als Mensch auch wieder wahrgenommen zu werden in diesem Bereich und auch emotionale Unterstützung zu bekommen von anderen, um es weiter machen zu können. Ich glaube, da sehe ich so. Und dadurch, dass es oft viele Institutionen, die gerne, würde ich sagen, dass Rassismuskritik ist jetzt Trend. Ich weiß nicht für wie lange, aber jetzt ist es gerade der Moment, wo es gibt ganz viele Anfragen und aber wenige Räume für die Personen, die es anbieten, es zu reflektieren. Genau, sehr wenig Reflexion rum. Ich glaube, da das beobachte ich, dass es das fehlt und da gibt es ganz viel Bedarf.
Ergänzen würde ich noch, und das hast du mir irgendwann mal gesagt, Loic, mit dem Empowerment-Raum, den wir gestalten, kommen auch Gewalterfahrungen in den Raum. Und was ich erlebe jetzt nach ein paar Jahren im Kontext von Empowerment zu arbeiten, ist, dass mich das auch ausbrennt, weil ich all diese Gewalterfahrung auch, also ich gestalte einen Raum oder wir gestalten diese Räume und es kommen 10, 12 Menschen rein mit diesen Gewalterfahrungen und wir müssen auch nicht mal aktiv darüber sprechen, die sind halt trotzdem da und dann gehen die Menschen und wir gestalten den nächsten Raum und die nächsten 8, 10, 12 Menschen kommen und die gehen und es fühlt sich für mich so an, als ob ich wie so ein Schwamm bin, der das die letzten Jahre aufgesaugt hat und ich habe kein Outlet dafür. Es gibt keine Supervision, besonders wenn du freiberuflich bist. Also neben der Vernetzung vielleicht auch noch Form von so Selbstfürsorge und Fürsorge für Empowerment-TrainerInnen, Räume von Supervision oder Austausch und Reflexion. Für mich ist auch, also neben der Vernetzung und diesem didaktischen, fachlichen Austausch und Supervision auch so eine politische Frage oder eine politische Vernetzung wichtig. Als Empowerment-TrainerInnen bieten wir ganz oft leider nur 1 oder 2 Tagesworkshops in Kontexten an, die sehr gewaltvoll sind. Und ich erlebe es auch als sehr anstrengend, dass ich dann wieder rausgehen muss als Empowerment-TrainerIn und weiß, dass die Strukturen sich eigentlich für die Menschen vor Ort nicht verändert haben. Oft werden Empowerment-Angebote nur gemacht, wenn konkrete, sehr gewaltvolle Sachen passieren. Also wie so eine Art, okay, jetzt ist was vorgefallen, jetzt geben wir euch einen Empowerment-Workshop und danach ist alles wieder gut. Das heißt, für mich ist auch eine politische Frage, Empowerment nicht erst dann zu installieren, wenn etwas passiert. Und die Frage ist, wer entscheidet, was dieses Passieren ist, sondern Empowerment als Struktur auch zu verankern. Gleichzeitig frage ich mich, ob Empowerment natürlich in Strukturen überhaupt verankert werden kann oder ob Empowerment immer eigentlich auch aktivistisch bleiben muss. Denn sobald Empowerment in Strukturen verankert ist, das merke ich jetzt, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, Strukturen sind halt fast immer weiß und es werden Bedingungen gestellt, mit denen ich nicht einverstanden bin. Beispielsweise Mindestteilnehmendenzahl. Ich sag halt, wenn eine Person sich anmeldet, findet Empowerment statt. Aber plötzlich müssen es 6 Personen sein, beispielsweise. Oder Honorare, dass Empowerment oft auch nicht angemessen honoriert wird. Das heißt, so eine politische Ebene, die kommt auch noch für mich mit dazu und all diese Fragen, die sich für mich stellen. Unter welchen Bedingungen kann Empowerment institutionalisiert werden? Kann es überhaupt institutionalisiert werden? In welchen Spannungsfeldern bewegen wir uns da eigentlich auch, wenn wir auch diejenigen sind, die Empowerment in Strukturen oder in Institutionen anbieten? Ist es nicht in sich ein Widerspruch beispielsweise? Ja.
Ja. Ich finde, ein Aspekt, was ich auch beobachte, ist in Empowerment-Raum reinzukommen. Und das heißt auch mit Multiplikatoren, die Empowerment-Raum anbieten, ist erstmal ein Moment von Euphorie. Euphorie, und wir haben erstmal die ersten Momente, die sind wie eine Flirtwoche, wo alles ist gut und die Leute freuen sich, zusammenzukommen, obwohl da die Räume sind intersektionell. Und das heißt, das Potenzial von einer Reproduktion von Gewalt ist da auf jeden Fall, aber gibt es erstmal einen Vertrauenszuschuss für solche Räume. Und das ermöglicht, finde ich, wenn man es gut macht, ich weiß nicht wie, aber wenn man es gut macht, das auch über Probleme, interne Probleme zu sprechen und auch die Frage von Reproduktion im Rahmen von, genau, von Community-Räume, von BIPOC-Räume, das ermöglicht es, darüber zu sprechen, weil vorher gab es einen Vertrauenszuschuss, dass es ist ein Raum zu lernen, man darf Fehler machen und genau, geht es darum, im Prozess zu sein. Und das finde ich auch sehr interessant, diese Vertrauenszuschuss, was in diesem solchen Raum gibt, dann was es ermöglicht als kritische Konfliktthemen, die im Gesellschaft sind und im Community-Raum, darüber zu sprechen und zu versuchen, sich zu bewegen. Genau, finde ich das auch ein Aspekt, was in Räume, wo TrainerInnen sind, wo was möglich ist.
Ein weiterer Punkt, wenn es um so politische Fragen geht, wie kann Empowerment in weißen Strukturen überhaupt aussehen, ist, dass oft, wenn ich von weißen Strukturen angefragt werde, Empowerment Angebote zu machen, da auch noch oft so eine Bedingung dran geknüpft ist, das und das soll da passieren. Mhm. Am besten die Lernstrategien im Umgang mit Empowerment. Andersrum habe ich es auch erlebt in einem beruflichen Kontext, dass als ich gefordert habe, dass wir als BPOCs auch an Empowerment-Workshops teilnehmen können, dass mir die Bedingung von der weißen Leitung gestellt wurde, aber nur für genau deine Position, also in dem Falle war es, du kannst nur an Empowerment-Workshops teilnehmen für wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Und es ist ganz klar, mein Empowerment geht dich als weiße Person nichts an und was wir im Empowerment-Raum oder in Empowerment-Kontexten machen, geht auch die weiße Struktur nicht an. Und das gebe ich dann auch immer Teilnehmenden mit. Manchmal sind ja auch manche in so einer Doppelrolle da, weil die an der Schnittstelle zu der Struktur sitzen in bestimmten Positionen, dass halt klar ist, das, was wir machen im Empowerment-Raum, auch Methoden oder so, da musst du nichts nach außen geben. Wenn du was nach außen gibst, dann sind es vielleicht Forderungen, die wir stellen oder Bedarfe, die wir gemeinsam eventuell auch nur überlegen oder formulieren. Und das ist gleichzeitig eine Herausforderung, weil da oft auch ein Druck aufgebaut wird.
Hm. Ja. Ich finde interessant, was du sagst mit der Frage von auch Forderung, weil ich merke oft, über Empowerment zu Empowerment-Raum zu gestalten mit Multiplikatorinnen ist auch eine Gelegenheit, um Solidarität zu üben. Und ich finde, genau, und oft, es gibt eine Vision, wo auch eine solidarische Gesellschaft zu haben, aber ich finde das auch Zeit zu nehmen, um, wie könnte Solidarität aussehen? Wie könnte auch in dieser Gruppe Solidarität aussehen? Auch wenn es gibt Punkte, die uns gemeinsam bringen und auch trennen quasi. Und das finde ich genau in solchen Räumen eine Chance, es zu machen. Und aber da habe ich auch für mich gelernt, es ist nicht selbstverständlich. Und ich komme, ich habe es vorher gesagt, aus Pariser Vorstadt, wo es gibt auch eine Romantisierung von die Pariser Vorstadt und die Solidarität zwischen die Menschen, alle essen beim Allem und alles und so. Und es ist nicht so, aber schon, dass im Armutsverhältnis findet mehr Solidarität statt, weil es muss sein quasi. Und ich finde, da im Empowerment-Raum für Multiplikatorinnen ist jetzt eine Chance, wieder auch zu überlegen, zu gemeinsam zu definieren und auch auszuüben, wie könnte Solidarität aussehen.
So, ihr habt jetzt schon ganz viel erzählt, in welchen Bereichen ihr alles so tätig seid, aber genau, was mich vor allem auch noch interessiert, was macht euch Spaß an der Arbeit? Wie bleibt ihr dabei?
Ja, ich finde es eine wichtige Frage, weil das Thema ist schwer und dann, wie kriegt man Energie davon? Und ich glaube, eine Sache ist das Geld, dass es auf dem Konto ist und so, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt und darüber freue ich mich immer wieder, jedes Mal, wenn es passiert, aber auch mit Humor zu arbeiten. Ich glaube, dass manchmal Themen, die, wenn es möglich ist, weil natürlich ist eine Gratwanderung und dann ein Balance, aber ich glaube, dass ich arbeite gerne mit Humor und vielleicht auch die Frage von Absurdität. Es gibt manchmal Situationen, Gewaltsituationen, die richtig absurd sind quasi und die auch zeigen, wie absurd in unserer Gesellschaft. Und ja, ich glaube, es ist eine Stärke, darüber lachen zu können. Und das habe ich auch von meiner Familie. Ich merke, wir sprechen nicht viel über Themen wie Rassismus oder so, aber wir lachen ganz viel darüber. Das so, und das finde ich so, gibt mir auf jeden Fall Kraft. Und ja, erstmal so.
Humor ist auch eine wichtige Strategie für mich. Humor bis Sarkasmus. Ich arbeite gerne mit Leuten zusammen, mit denen ich auch richtig Spaß habe. Methodisch auch, dass man auch Methoden macht, die auch Spaß machen. Die Leute animiert durch den Raum laufen, tanzen, lustige Wups. Besonders bei so mehrtägigen Angeboten auch abends zusammenzusitzen oder zumindest für die Teilnehmenden das so zu gestalten, dass sie eine gute Zeit auch haben. Ich mache auch gerne lange Pausen, dass auch die Leute miteinander in Kontakt kommen können. Genau. Ich glaube aber so ganz viel ist so, hängt halt von den Menschen ab, mit denen ich arbeite und mit denen halt eine gute Zeit zu haben und die Rollen, den Raum so zu gestalten, dass auch andere eine gute Zeit haben und dass wir da auch schöne Momente haben.
Ja.
Ja, aber was würdest du sagen, welche Rolle spielt Humor in der Arbeit?
Ich glaube schon, dass Humor eine große Rolle spielt, weil es eine Strategie ist, mit Stress und mit Gewalt auch umzugehen, ne? Darüber zu lachen, das ins Lächerliche bis hin zu ziehen, ist für mich persönlich auch so ein Moment von Empowerment eigentlich. Und total widerständig auch. Ja. Und was gibt's auch Befreienderes, als gemeinsam zu lachen oder generell zu lachen, ne?
Ja. Ja, und als du gerade erzählt hast, ich habe mich erinnern, mir macht Spaß auch in der Arbeit, Räume neu zu gestalten. Wir haben oft darüber gesprochen, wir haben am meisten für weiße Institutionen gearbeitet und da einen Empowerment-Raum zu gestalten, Räume neu zu definieren, ein Reframing, finde ich, es ist immer ein Moment, der richtig viel Spaß macht. Und auch wenn es für einen kurzen Moment, ab ein Wochenende oder 3 Stunden, aber diesen Moment von Switch und sich es zu erlauben, es zu ermöglichen, finde ich genau, das ist ein Moment, deren Magie haben, finde ich so. Und ja, und auch die auch verbunden mit viel Auseinandersetzung im Kampf vorher vielleicht in der Institution, wo man ist. Aber ja, das finde ich ist etwas Besonderes. Und sonst habe ich eine Erinnerung, wo bei dem letzten Workshop, wo wir im Wald zusammen gearbeitet haben, da habe ich gemerkt, okay, sich auch Orte sich auszusuchen, die auch in der Natur sind und die ermöglichen, Energie zu tanken. Genau, und da, weil ich bin ein Stadtmensch, finde ich das besonders und auch eine Chance, wieder in der Natur im Kontakt zu sein, im Rahmen von Empowerment-Raum, sich die Natur wieder anzueignen, oder im Kontakt mit der Natur zu sein, genau. Das geht nicht darum, über die Natur zu sein, aber da im Kontakt finde ich auch etwas besonders für meine Arbeit und auch als Chance und Spaßfaktor.
Ja, genau. Also die Örtlichkeit, der Ort, Natur, die Räume, Räumlichkeiten, und ich bin ja auch so ein Fan von Raumgestaltung. So eine Mitte, immer eine Mitte gestalten, Blumen in der Mitte, vielleicht so ein Tuch, Postkarten, also irgendwas, was so auch visueller ist. Und ich visualisiere auch sehr viel. Also auch wenn es nur ein Tagesworkshop ist, am Ende ist irgendwie alles immer voll und beschriftet und so Bildchen, und das macht mir auch großen Spaß, und da merke ich auch, das holt auch Leute ab, wenn Sachen nochmal irgendwo visualisiert sind und die auch nochmal drauf gucken können, oder auch, dass so ein Blumenstrauß in der Mitte ist und so Leute dann sich darauf auch fokussieren können. Ich lade dann auch Teilnehmende immer ein, die Blumen am Ende mitzunehmen, um quasi so mit was, also mit etwas nach Hause zu gehen. Also so Kleinigkeiten, ne? Oder was ich auch ganz oft mache, ist dann so ganz, ganz zum Schluss, wenn dann alles schon fertig ist, dann gibt es immer so einen Moment, wo ich vorher schon Lollis unter die Stühle geklebt habe, und dann sage ich den Teilnehmern, okay, zum Abschied, greif mal unter eure Stühle, und dann ist da halt ein Lolli, der da hängt, und dann freuen die sich riesig, ey, egal welches Alter. Und sowas, ne? Also so Kleinigkeiten, das den Leuten, Menschen, den Teilnehmenden irgendwie so einen Moment von Freude bringt. Das finde ich total schön. Mhm. Irgendwas mitnehmen, mit nach Hause nehmen, eine Erinnerung.
Ja.
Ja, das klingt richtig schön. Und gerade passiert bei mir so ein Umdenken, ne, dass ich das kenne aus ganz vielen Räumen, die halt nicht so institutionalisiert sind, aber das sozusagen, ne, das Framing, wo findet was statt, dass das natürlich solche Möglichkeiten gibt, auch sich gesehen zu fühlen oder sich wertgeschätzt zu fühlen, sich anerkannt zu fühlen. Ne? Ja, wie finden wir jetzt ein Ende? Gibt es noch etwas, was ihr sagen wollt, was ihr schon immer mal sagen wolltet? Oder gibt es einen schönen Moment, an den ihr euch erinnert aus eurer Arbeit? Etwas, was so... genau, was euch nachhaltig geprägt hat.
Ja, vielleicht ein schöner Moment. Ich hatte vor 2 Wochen einen Workshop, einen Empowerment-Workshop. Es ging um Rassismuskritik und Stressprävention. Und da mit jungen Teilnehmenden von 17 bis 25 oder so. Und ich habe gemerkt, so... Ja, ich hatte sehr viel Freude auf die Bereitschaft, etwas Neues zu lernen und gleichzeitig eine sehr kritische Perspektive zu haben. Und ich hatte Freude darüber, dass es die neue Generation quasi, und sie hatten super viel Power quasi. Und ja, es auch die Frage von Empowerment kritisch zu sehen und zu sagen, von wo. Ja, aber wir kommen von einem Arbeiterviertel, wir sind eins, und andererseits aber neugierig zu sein und auf der Suche auch Tools zu bekommen, um einen Umgang zu finden mit rassistischer Gewalt, die alltäglich sind. Und ich fand es, es war ein sehr schöner Moment, das zu sehen und auch diese Bereitschaft in Auseinandersetzung zu gehen und die Zukunft zu gestalten.
Ja, ich habe eigentlich auch sehr, sehr viele positive Momente. Also ein großer Aspekt ist die Menschen, die ich kennenlerne, woraus sich auch Freundinnenschaften ergeben. Also abgesehen von so einem gemeinsamer Zusammenarbeit, auch richtig Freundinnenschaften, zum Beispiel wie zwischen Luik und mir oder anderen Menschen, die ich durch Bildungsangebote kennengelernt habe. Was ja auch nachhaltig mein Leben dann verändert. Dann stimme ich dir total zu mit diesem Blick auf so die neue Generation. Das stimmt mich auch manchmal so richtig hoffnungsvoll. Erstmal zu sehen, was denen jetzt für Angebote zur Verfügung stehen eigentlich, was uns vielleicht nicht so zur Verfügung stand. auch die Angebote, die ich an Hochschulen mache und wie viel Lust die Studierenden haben, sich mit Rassismus, mit Privilegien, mit Intersektionalität auseinanderzusetzen. Das macht richtig Spaß und auch das gibt mir so Freude. Und mein letztes Highlight eigentlich, was ganz aktuell ist, war jetzt Anfang der Woche, wo eine teilnehmende Person von einem Empowerment-Workshop am Anfang gesagt hat, ich weiß nicht, warum ich hier bin, ich weiß nicht, was der Mehrwert für mich ist. Und am Ende sie dann gesagt hat, ich habe verstanden, warum ich hier bin. Nur allein in diesem Raum zu sein, war schon wichtig. Und das war wirklich so, ja, das macht alles Sinn. Genau.
Ja, das war eine schöne letzte Runde. Ich danke euch beiden, Jeanine und dir, Loic, fürs Kommen. Danke fürs Teilen von euren Erfahrungen, von eurem Wissen. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und vielen, vielen Dank.
Danke dir vielmals für die Einladung. Danke, Loic.
Ja, merci. Merci pour l'invitation. Danke für die Einladung. Ja, danke, Jeanine, dass du gekommen bist. Ja. Gerne.